Freitag, 17 Uhr, auf ein Wort. Herzlich willkommen zum Podcast von der Halbinsel Eiderstedt. Heute mit Pastorin Inke Thomsen-Krüger zu dem Thema Kirchturmdenken. Kirchturmdenken. Das ist eigentlich ein negativ besetztes Wort. Dahinter verbirgt sich eine Sicht auf die Welt, die kleinräumig, engstirnig, ja vielleicht sogar egoistisch ist. Wer nur auf den eigenen Kirchturm schaut, sieht nicht über den Tellerrand, lernt nichts Neues, entwickelt sich nicht, sondern schmort im eigenen Saft, um einmal in der Bildsprache zu bleiben. Auf der Halbinsel Eiderstedt hat dieses Wort eine andere Bedeutung, so empfinde ich es jedenfalls. 18 vorreformatorische Kirchen prägen die Landschaft der Halbinsel. Und mit ihnen die Türme. Sie stiften Gemeinschaft und Identität. Nicht von ungefähr sind sie in das Logo der Kirchenlandschaft Eiderstedt aufgenommen worden, das wiederum Pate stand für das Erkennungszeichen dieses Podcasts. Wenn wir hier also von Kirchturmdenken sprechen, dann verbinden wir mit diesem Wort die Besonderheiten von Eiderstedt, die der Landschaft neben der Natur ihr Gepräge geben. Und das schon seit Jahrhunderten. Alle Türme haben eine charakteristische Form. Schon von Weitem ist der höchste zu sehen, der Tönninger Barockturm. Eher unscheinbar und manchmal zwischen den hohen Bäumen kaum zu entdecken, ist dagegen der Dachreiter von St. Katharina in Katharinenherd, der in etwa dieselbe Höhe hat wie der Glockenstapel direkt neben der Kirche. Bei Spaziergängen und Wanderungen durch die Marsch ist es immer wieder spannend, stehen zu bleiben und sich anhand der Türme zu orientieren. Es gibt Punkte, da kann man 7 Kirchtürme erkennen, zum Beispiel an der Straße von Garding nach Welt. Wenn man sich einmal um die eigene Achse dreht, sieht man die Türme von Garding, Tating, Vollerwiek, Welt, Tönning, Kotzenbühl und Katharinenherd. Nur wenige Meter weiter ändert sich der Blickwinkel. Ein Turm verschwindet aus dem Sichtfeld, ein anderer schiebt sich hinein. Die Türme sind somit Orientierungspunkte und Wegweiser in der Landschaft. Sind sie deshalb gebaut worden? Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Kirchtürme verschiedene Funktionen hatten und haben, wobei man zunächst einmal sagen muss, die Antike kannte gar keine Türme an ihren Gebäuden und auch in der frühen Kirche verzichtete man auf die Himmelsstürmer. Erst im 6. Jahrhundert wurden in unmittelbarer Nähe der Kirchen Türme für die Unterbringung der Glocken gebaut. Die Anfänge des Turmbaus liegen in der Karolinger- und Ottonenzeit. Ab dem 11. Jahrhundert gehörte ein wuchtiger Westturm fest zum Kirchbau dazu. Zum einen als Symbol für die Macht Gottes, zum anderen als Statussymbol der Machthabenden einer Stadt oder eines Ortes. Die Gotik verfeinerte den Turmbau, ganz in ihrem Bestreben, sich gen Himmel zu bewegen. Es entstanden Doppeltürme, filigran geschmückt und wunderschön anzusehen. Doch sie standen nun nicht mehr ausschließlich im Westen, als Gegenpol zum Chorraum, der mit Blick auf die Auferstehung grundsätzlich nach Osten ausgerichtet ist. Es entstanden Chortürme, Chorflankentürme, Vierungstürme und vieles mehr. Gegen diesen modernen, babylonisch anmutenden Turmbau wandten sich die Armutsorden wie die Zisterzienser oder Franziskaner. Sie sahen in den Kirchtürmen ausschließlich weltliche Symbole von Macht und Größe und erließen ein Turmbauverbot für ihre Klöster. Auch die Renaissance mit ihrer Orientierung an der Antike und deren architektonischem und ästhetischem Verständnis hatte wenig für Kirchtürme übrig. Ganz anders der Barock, der sich dem Thema erneut widmete, wie es in Süddeutschland wunderbar zu sehen ist. Zu einer wahren Kirchturmblüte kam es während der Zeit der Neogotik, als man sich die Vollendung des Kölner Doms und des Ulmer Münsters zum Ziel setzte. Kirchtürme hatten immer verschiedene Funktionen, je nach Standort. Sie waren Zeitgeber, weil in ihnen oft ein großes Uhrwerk untergebracht war, das für jeden sichtbar war. Sie waren zudem Zeichengeber, fand doch ein Reisender mit dem Kirchturm vor Augen sein Ziel. Des Weiteren waren sie Repräsentationsgebäude und verwiesen mit ihrer Größe und Pracht auf den Reichtum eines Ortes. Sie dienten als Wehr- und Fluchttürme, waren Seezeichen am Meer mit Doppel-E geschrieben und Seezeichen im Land mit EH geschrieben. War der Turm mit einem Wächter besetzt, hatte dieser den Überblick und warnte die Bevölkerung vor Sturm, Feuer und Feinden. Und sie waren und sind Glockentürme. Im Turm aufgehängt schallt ihr Geläut weit über das Land. Sie rufen zum Gottesdienst und verkünden noch heute in vielen Gemeinden, wenn jemand gestorben ist. Sie läuten den Sonntag ein und geben dem Tag die Struktur, wenn um 8 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr die Glocken erklingen. Hier hat sich das klösterliche Tagzeitengeläut mit dem Ruf zum Gebet erhalten. Zu guter Letzt geben die Kirchtürme Auskunft über die Windrichtung, mit dem Hahn, der oben auf der Turmspitze angebracht ist, allerdings vorwiegend an evangelischen Kirchen. Die katholischen Kirchen schmücken ihre Turmspitze meistens mit einem Kreuz. Warum ein Hahn? Ein Hahn kräht mit dem Morgengrauen und verkündet auf diese Weise das Ende der Nacht. Ein Kirchturmhahn erinnert daran, dass Jesus Christus den Tod und damit die Dunkelheit im Leben der Menschen besiegt hat. Doch der Hahn ist auch ein Verweis auf den wetterwendischen Petrus, der dreimal Jesus verleugnete, so bevor der Hahn krähte. Somit mahnt er zu Reue und Mut. Wohlauf! Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Man kann nicht über Kirchtürme sprechen, ohne den Turmbau zu Babel zu erwähnen. Der eben zitierte Satz stammt aus der biblischen Geschichte, die von diesem gigantischen Bauprojekt erzählt. Geltungssucht und Größenwahn scheinen die Triebfeder dafür gewesen zu sein, vielleicht auch der Wunsch, gottgleich zu werden. Doch Gott lässt die Menschen nicht ungebeten an seine Himmelstür klopfen. Er fährt dazwischen und lässt das Vorhaben scheitern. Allerdings nicht, indem er den Turm zerstört, sondern indem er die Menschen in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Er sorgt dafür, dass sie sich nicht mehr verständigen können. Was bleibt, ist ein unvollendetes Bauwerk, wie es Peter Bruegel der Ältere 1563 nach seiner Vorstellung in seinem berühmten Gemälde dargestellt hat. Die Menschen haben trotz dieser Erfahrung nicht nachgelassen, sich in der Baukunst zu üben. Das höchste Gebäude der Welt mit einer absoluten Höhe von 828 Metern steht in Dubai und wurde im Jahr 2010 gebaut. Doch auch schon weit niedrigere Türme sind beeindruckende Zeichen menschlichen Könnens. Unsere Leucht- und Kirchtürme zeugen davon, dass Menschen ohne moderne technische Ausrüstung in der Lage waren, im wahrsten Sinn des Wortes Höchstleistungen zu vollbringen. Ihre Motivation mag, vielleicht auch gerade wegen des Scheiterns des Turmbaus zu Babel, eine doppelte gewesen zu sein: Geltungssucht und Gotteslob. Immerhin ist er es, der uns die Gaben und Talente schenkt, um aus Stein, Mörtel und Muschelkalk diese himmelwärts gerichteten Wunderwerke zu schaffen. Heute sind die Türme See- und Seezeichen für uns, helfen uns bei der Orientierung zu Wasser und zu Land. Und mit leuchtenden Laternen und goldenen Hähnen vor Augen schaffen wir, manchmal auf Umwegen, aber immer mit Gottes Segen, wahre Punktlandungen im Leben, wie die heutige kleine Wortwanderung zeigt. Leuchtturm, Turmbau, Bauwahn, Wahnsinn, Sinneswandel, Wandelmut, Mutprobe, Probezeit, Zeitenwende, Wendepunkt, Punktlandung am Kirchturm. In Corona-Zeiten bieten die Kirchtürme übrigens eine Möglichkeit, die sonst kaum besteht. Sie sind der Ort, an dem eine Trompete oder eine Posaune erklingen darf. Und tatsächlich nutzten Musizierende in vielen Gemeinden diese Chance, die Menschen mit wunderbar klingender Musik zu erfreuen, ohne dass Aerosole eine Gefahr bilden könnten. So geschehen zum Beispiel in St. Peter-Ording, wo Christoph Jensen während des Lockdowns regelmäßig auf den Turm stieg und Choräle spielte. Den Menschen zur Freude und Gott zum Lobe. Ein Gottesdienst der kleinen, aber feinen Art. Über Reaktionen, Gedanken und Impulse auf und für den Podcast würde ich mich freuen. Ich nehme sie gern per Mail, Messenger-Dienst oder auch am Telefon entgegen. Nun wünsche ich ein gesegnetes Wochenende und freue mich auf ein Wiederhören am nächsten Freitag um 17 Uhr, wenn es heißt, auf ein Wort.